Also das ist sicher ein Aha-Effekt gewesen für mich, dass das Thema Nachfolge noch nicht so, oder dass das einfach ein ganz schwieriges Thema ist, weil es eine zentrale Herausforderung ist, weil es keine, es gibt nur einmal den Versuch, den man unternimmt und hoffentlich bereitet man den gut vor, dass man ihn auch gut bewerkstelligen kann.
Maria Hauser vom Stanglwirt, Maximilian Riedel von Riedelglas, David Lindner von Lindner Traktoren sowie viele weitere Gäste und Gästinnen von mir haben eines gemeinsam. Sie führen ein Familienunternehmen und genau um dieses Thema geht es im Podcastgespräch mit Anita Zehrer. Sie ist die Leiterin Zentrum Familienunternehmen beim MCI Management Center Innsbruck und es war ein sehr spannendes Gespräch, weil Familienbetriebe sind eine starke Säule der Wirtschaft. Zum einen, aber zum anderen geht es da weniger um Zahlen, Daten, Fakten, wie ich rausgehört habe, sondern es ist auch ein sehr emotionales Thema und Anita greift da verschiedene Szenarien, verschiedene Themen auf im Gespräch, unter anderem, wie man auch heikle Gespräche führt, was das auch zahlentechnisch zu bedeuten hat oder wie man am besten einen Betrieb übergibt, wann auch eine Betriebsübergabe gescheitert ist und auch welchen Prozess man einplanen muss, ja, und wie man auch ein Testament vorbereitet, beziehungsweise welche Rolle auch Testamente spielen. Also es geht um verschiedene Themen. Also jeder, der was ein Familienunternehmen hat oder ein Familienunternehmen übernimmt, sollte einfach einmal die Folge anhören, reinhören. Da ist auf jeden Fall etwas dabei. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Anita Zehrer. Mit welchem Ziel wurde vor 10 Jahren das Zentrum Familienunternehmen am MCI gegründet?
Ja, das Ziel vor 10 Jahren war es tatsächlich, ein Zentrum zu schaffen, ein Transfer- und Kompetenzzentrum, das für Familienunternehmen da ist, das versucht, den Stellenwert von Familienunternehmen in den Vordergrund zu rücken, das dienlich dafür ist, dass man mehr Bewusstsein hat, dass die Familienbetriebe das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, dass wir die gut begleiten wollen in eine nächste Generation und dass man mit Lehre angewandter Forschung und Veranstaltungen eben dazu einen Beitrag leisten können.
Würdest du sagen, das Ziel wurde erreicht?
Ja, das würde ich stolz, glaube ich, kann ich das schon sagen, dass das Ziel erreicht worden ist. Wir haben sehr viele Studierende, die gute Ausbildung genossen haben in diesem Bereich. Wir haben tolle Projekte gemacht in den letzten 10 Jahren und wir haben viele Veranstaltungen abgehalten im kleinen Format, im großen Format, um eben Unternehmerfamilien Stütze zu sein und denen eben auch Hilfestellung zu bieten in den Fragen, die Unternehmerfamilie umtreibt, sei es Nachfolge, Thema Innovation, Tradition, wie gehe ich mit diesen Themen um. Doch, also ich würde sagen, haben wir erreicht und bin ich stolz drauf.
Was ist so die drängendste Frage? Also was steht am meisten im Fokus? Ist das die Übergabe?
Es ist tatsächlich die Übergabe. Ich glaube, die Unternehmensübergabe ist die größte Herausforderung für einen Betrieb im Unternehmerdasein, weil erstens gibt es keine Generalprobe und zweitens ist die so herausfordernd, weil eben nicht nur unternehmerische Aspekte zu beachten sind, sondern ganz, ganz starke zwischenmenschliche, emotionale Aspekte, die da hervortreten. Ob das ist das Thema Vertraue meinen Kindern, dass sie das gut weiterführen, ob das ist das Thema, kann ich selber loslassen als Übergeber, als Übergeberin. Ja, denke ich schon, dass das eigentlich eine ganz zentrale Hürde ist für einen Betrieb. Und es gibt sehr, sehr viele Betriebe, die damit zu kämpfen haben und die diese Hürde auch nicht schaffen, eben weil ganz viele Themen da auf eine Unternehmerfamilie einprasseln, die sie meistern müssen.
Wie viel Prozent scheitern bei der Übergabe?
Man sagt, dass 2/3 nicht erfolgreich sind und nur 1/3 erfolgreich ist. Das ist eine ganz große Anzahl. Wir wissen, dass es nur wenige, also wenn man so sagt, 80-85% der Betriebe sind familiengeführt, schaffen es nur 67 in die zweite, 34 in die dritte und 12 in die vierte Generation. Durchschnittliches Alter eines Familienunternehmens sind 24 Jahre. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Prozent es schaffen oder nicht schaffen. Und ich spreche jetzt da vor allem von familieninternen Übergaben. Das sind auch die größten, also ist der größte Anteil, sind familieninterne Übergaben, weil das Credo eines Betriebes ja immer ist, die DNA des Betriebes weiterzuführen, die Tradition fortzuführen. Also das Stichwort ist hier Langlebigkeit. Man will ja bewahren, was geschaffen wurde über Generationen und möchte das dann eben auch an die nächste weitergeben.
Wann würde man sagen, dass eine Übergabe gescheitert ist, wenn das Unternehmen dann Insolvenz anmelden muss? Also spricht man dann von einer gescheiterten Übergabe oder ab wann ist dann eigentlich eine Übergabe gescheitert?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt davon ab. Viele Betriebe, die familienintern übergeben wollen, schaffen es eben nicht und müssen dann extern übergeben. Ich glaube, es ist immer im Auge des Betrachters. Sehe ich das dann selbst schon als Scheitern, weil ich es nicht geschafft habe, an meine Kinder zu übergeben und es dann eben jemand externer übernommen hat, das Unternehmen veräußert wurde? Ist es, wenn der Betrieb insolvent ist? Ich glaube, dann kann man sowieso von Scheitern sprechen, gell? Ob das jetzt im Zusammenhang mit der Übergabe steht oder nicht. Ich glaube, das hängt immer ein bisschen vom Auge des Betrachters ab. Also was wünsche ich mir? Was ist so mein Wunschszenario als Unternehmer, Unternehmerin? Und da ist es eben so, dass die meisten sich wünschen, die Kinder übernehmen den Betrieb, wenn Kinder da sind. Und das gilt es dann eben auch gut vorzubereiten. Und ich glaube, da muss man sich, das rate ich jedem Betrieb, Hilfestellungen suchen, einen Coach, einen Berater, einen Wegbegleiter, der einen einfach auch ein bisschen an der Hand nimmt, um diese eben sehr oft zwischenmenschlichen Dimensionen, die zutage treten, sei es jetzt, wenn Geschwister übernehmen gemeinsam oder wenn es einfach Rivalitäten gibt, vielleicht in der Unternehmerfamilie, dass man die eben gut ausmerzen kann.
Das wollte ich eben gerade fragen, weil ich habe zum Beispiel mit dem Wolfgang vor euch gesprochen und da haben ja drei Brüder übernommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Challenge. Und die haben sich am Anfang zusammensitzen müssen, um ein übereinstimmendes Bild zu schaffen, wo sich jeder Gedanken machen hat müssen, was sind eigentlich die Ziele? Und dann sind sie wieder zusammengekommen und haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich so ein großes Kaufhaus, wie es Kaufhaus Tirol irgendwann haben. Was ist denn so dein Ansatz, welche Frage jeder mal für sich in der Übernahme beantworten sollte?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich als Übernehmer, Übernehmerin erstens mal die Frage stellt, will ich das wirklich? Also will ich das wirklich? Nicht nur, weil meine Eltern das von mir erwarten, sondern bin ich wirklich Feuer und Flamme für diesen Beruf oder für diese Industrie, in der ich tätig bin? Wie möchte ich das gestalten, wenn ich übernehmen möchte? Wir wissen zum Beispiel aus Studien, aber auch jetzt aus der Praxis, viele Kinder sagen, sie wollen das nicht so weiterführen wie die Eltern. Die wollen nicht 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr hinter dem Unternehmen stehen, sondern die haben andere Vorstellungen vom Arbeitsleben in der aktuellen Generation. Wie ist die Generation im Vergleich jetzt zur Generation davor? Das ist sicher ein Thema. Also wie stelle ich mir das selber vor? Dann welche Aufgaben kann ich gut übernehmen? Wo bin ich wirklich qualifiziert? Wo brauche ich vielleicht Hilfestellung von jemand anderem? Wer könnte das sein? Das sind so die Grundfragen, die man sich stellen muss, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und wenn mehrere Kinder dann vielleicht übernehmen, dann ist es sicher ein Aushandeln, ein Verhandeln auch über die jeweiligen Verantwortungsbereiche, über die jeweiligen Aufgaben, dass man die gut aufteilt. Und was essentiell ist, meiner Meinung nach, ist tatsächlich, dass man gemeinsame Vision hat. Also, dass man sich überlegt, wo wollen wir den Betrieb hinentwickeln, wo wollen wir in 10 Jahren damit stehen? Wo wollen wir in 20 Jahren damit stehen? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte? Ich glaube, das ist auch essentiell, dass man das nicht außer Augen verliert, sondern dass man sich da ganz, ganz viel Zeit dafür nimmt, diese Fragen zu klären.
Wie lässt man los?
Ja, ich glaube, das ist meiner Meinung nach schon auch ein Generationenthema. Ich glaube, die Generation, die jetzt übergibt, hat noch viel mehr Probleme loszulassen als die Generation, die übernehmen wird. Ich weiß das von vielen Betrieben, dass die älteren Generationen einfach auch keine Hobbys hatten. Die hatten immer nur den Betrieb, die haben für den Betrieb gelebt, sind in der Früh als Erste ins Büro, am Abend als Letzte raus, egal ob das jetzt auch Hotelbetrieb ist oder Tischlerei oder genau. Und ich glaube, dass die jüngere Generation da ein bisschen einen anderen Zugang hat und dadurch vielleicht, wenn sie dann mal in der Situation sind, zu übergeben, sich leichter tut. Ich glaube, loslassen hat viel damit zu tun, sich selber einzugestehen. Man verliert natürlich an Macht, man verliert an Einfluss. Man hat auf einmal keine Aufgaben mehr oder nur noch sehr eingeschränkte Aufgaben. Und ich glaube, es ist ein sehr persönliches Thema. Es nagt an vielen in ihrer Persönlichkeit. Also was ist man dann überhaupt noch wert, wenn man eben nicht mehr dann der Chef des Unternehmens ist, zum Beispiel, oder die Chefin. Und es ist sicher, es bedarf einfach Vorbereitung, denke ich. Und es bedarf natürlich schon auch Vertrauen dann in die nächste Generation, dass man weiß, die werden das auch gut machen. Die machen es vielleicht anders, aber die werden es sicher auch gut machen. Und das ist schon ein Thema, als Gottesthema Vertrauen, wo ich sehe, dass viele deswegen auch Probleme haben, loszulassen, weil sie vielleicht nicht hundertprozentig vertrauen können. Und ich sage immer zu dem Betrieb, also zu den Unternehmern oder Unternehmerinnen, Vertrauen heißt ja letztlich, jemandem eine gute Absicht zu unterstellen, dass der das auch gut meint mit dem Betrieb. Auch wenn es vielleicht anders gemacht wird, heißt es ja nicht unbedingt was Schlechtes, oder? Und man muss sich da vielleicht auch ein Stück weit zurücknehmen. Und ich denke, auch da macht es absolut Sinn, wenn man sich jemanden von außen holt, einen Coach, einen Begleiter, der einen bei diesen Fragen einfach unterstützt.
Wie viel vorher sollte so ein Prozess starten?
Also Unternehmensübergaben dauern zwischen 5 und 8 Jahren. Das ist so der Durchschnittswert, wenn innerhalb der Familie übergeben wird. Sprich, ja, so früh wie möglich. Es ist ganz schwierig zu beantworten, weil jedes Unternehmen hat einen Lebenszyklus und man kann eigentlich nicht wirklich sagen, wann da ein guter Zeitpunkt ist. Es hängt natürlich auch vom Alter des Übergebers, der Übergeberin ab. Heutzutage verschiebt sich ja alles nach hinten, oder? Die Familienplanung rückt nach hinten, also alterstechnisch gesehen. Und dadurch beginnt man wahrscheinlich, also ist man vielleicht erst später bereit, den Betrieb auch wirklich an die Kinder zu übergeben, wenn die ein bestimmtes Alter haben. Aber eben 5 bis 8 Jahre dauert so ein Prozess. Und ich glaube, wenn man sich da jemanden zur Seite stellt, der einen kontinuierlich in diesem Prozess begleitet, der mit einem diese Fragen eben abarbeitet, familiäre Fragen, die es zu klären gibt, dann aber unternehmerische Fragen und erst dann eben diese eigentumsrechtlichen Fragen, die oftmals immer vorgezogen werden, dann ist man auf einem guten Weg. Genau. Es geht natürlich auch bei manchen Betrieben schneller. Das ist immer nur so ein Daumen mal Pi, aber die meisten Betriebe brauchen diese Zeit, wenn sie innerhalb der Familie übertragen.
Sollte man sich eine Frist setzen, bis wann es übergeben werden sollte? Weil ich glaube ja, wenn immer wieder Herausforderungen kommen, wie Inflation oder Fachkräftemangel, dann denkt man, ja, so will ich es jetzt auch nicht übergeben. Und das macht es ja nicht einfacher.
Das macht sicher Sinn. Also man soll sich auf jeden Fall Meilensteine setzen. Man unterscheidet ja bei der Nachfolge immer in so eine Leadership Succession, nennt man das, also die Führung des Unternehmens, und dann in die Ownership Succession, also die Eigentumsübertragung. Und ich glaube, gerade dieses Führungsthema, man kann das ja wirklich in Meilensteinen machen, dass die jüngere Generation da sukzessive einsteigt in den Betrieb, sukzessive Themen, Aufgabenbereiche und dann eben auch damit einhergehend die Verantwortung übertragen wird. Und dass man dann in einem anderen Schritt, in einem weiteren Schritt dann anfängt, auch die Eigentumsrechte zu übertragen. Und Meilensteine sich setzen oder Datum sich zu setzen, dass man sagt, bis 20 so und so viel werden wir übergeben und wir stimmen beide, also beide Seiten, Übergeberinnenseite, Übernehmerinnenseite, wir stimmen dem zu. Das ist sicher ein wichtiger Akt, weil sonst wird es oft ja nach hinten rausgezögert und das bringt für beide Seiten nichts, weil irgendwann sagt die Übernehmergeneration vielleicht dann auch, das interessiert mich nicht mehr, ja, wenn hier kein Loslassen stattfinden kann. Und die Übergeberinnengeneration wird ja auch immer älter. Und deswegen glaube ich, man muss es einfach mit Bedacht vorbereiten. Und so eine strategische Planung wäre eigentlich das Richtige. Ja. Jetzt haben wir aber sehr, sehr viele kleinbetriebliche Strukturen bei uns. Und da stellen wir immer wieder fest, diese Unternehmen sind sehr stark ins operative Tagesgeschäft eingebunden. Die haben einmal nicht so viel Zeit wie ein Großbetrieb, sich strategisch Gedanken zu machen, wie der Betrieb weiter aufgestellt wird oder eben wie die Übergabe dann wirklich stattfinden kann. Aber da, es gibt ganz viele Stellen, die einen unterstützen können, von der Wirtschaftskammer über es gibt Expertengruppen zum Thema Nachfolge, wo man sich immer wieder Infos holen kann. Es gibt auch unser Zentrum Familienunternehmen und ähnliche, wo man zu diesen Themen auch immer wieder gut Hilfestellung bekommen kann. Und wenn man sich die abholt, dann glaube ich, ist man auch gut vorbereitet. Aber sicher, einen Zeitpunkt zu fixieren ist sicher ideal.
Was ist steuerrechtlich zu bedenken? Also was ist da so die größte Hürde oder größte Hindernis?
Ja, ich glaube, das hängt von Unternehmen zu Unternehmen immer davon ab, was für eine Rechtsform habe ich schon, will ich diese Rechtsform weiterführen, macht die Sinn im Betrieb. Da ist es auch sicher essentiell, dass man sich den Steuerberater zu Rate zieht. dass der mal draufschaut auf den Betrieb, um dann eben eine gute Entscheidung zu treffen für beide, für die Senior-Generation, also für die Junior-Generation. Es ist auch wichtig, finde ich, aus Nachfolgerinnen-Sicht, dass die Nachfolgerinnen sich wirklich in den Betrieb so einbringen können und wissen, wo steht der Betrieb. Ja, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich da selber schon auferlegt, als Nachfolgerin zu wissen, übernehme ich einen gesunden Betrieb? Wie geht es dem Betrieb? Was steht in Zukunft an Investitionen, die getätigt werden müssen, je nach Industrie? Solche Fragen muss man sich auf jeden Fall stellen. Und da ist sicher der Steuerberater sehr, sehr gut geeignet. Der kennt das Unternehmen, der kann auch viele Dinge abschätzen und kann dann eben die Themen im Detail mit der Unternehmerfamilie auch besprechen.
Du hast vorhin angesprochen, Innovation im Familienunternehmen. Wie gelingt das und wer sind denn eigentlich so wirklich innovative Familienunternehmen, was sich vielleicht ja immer wieder neu erfunden haben?
Ja, ich glaube, Innovation hängt immer ein bisschen davon ab, wie definiert man Innovation. Gell? Also es gibt ja Prozessinnovationen, Produktinnovationen, Managementinnovationen und sei es drum. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man am Ball bleibt, dass man als Unternehmen authentisch bleibt und sich auch und seiner Tradition treu bleibt. Weil davon lebt auch, also ein Familienbetrieb, der von einer Unternehmerfamilie geführt wird. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, aber ich darf das nicht versäumen, ich darf nicht den Traditionalismus enden, sondern ich muss mir schon Gedanken machen, was ist gerade am Markt aktuell, worauf kann ich selber aufspringen, was ist denn für uns eine Innovation, fürs Unternehmen und die junge Generation, gerade mit den neuen Technologien, ist das sicher gute Generation, um das dann auch weiter fortzuführen und weiterzuentwickeln. Ich glaube, das hat sich verändert, oder? Von der alten Generation jetzt auf die jüngeren Generationen, die sehen das wahrscheinlich anders. Aber Innovation, wie gesagt, Innovation ist eigentlich immer erst dann eine Innovation, wenn sie beim Kunden ankommt und wenn der Kunde dafür bereit ist, auch Geld auszugeben. Deswegen, das können ganz kleine Dinge sein, glaube ich, in einem Betrieb. Es können auch große sein, aber eben, ich glaube, man darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Man muss da immer wachsam bleiben als Unternehmer, egal jetzt, ob ich familiengeführt bin oder nicht. Und beim Familienbetrieb ist es halt wichtig, dass man ja gemeinsam für den Betrieb das an Neuigkeiten hervorbringt, was den Betrieb trotzdem authentisch lässt, weil dafür stehen ja Unternehmen, die familiengeführt sind, natürlich für Mut, ja, aber eben auch für Augenmaß und auch dafür, dass sie eben authentische Produkte liefern. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein Familienbetrieb auch ganz, ganz eine starke Kundenorientierung hat, sich also ganz stark am Kunden ausrichtet. Aber eben auch zum Beispiel die Mitarbeiterorientierung ist eine sehr, sehr gute. Die Mitarbeiterfluktuation ist relativ gering jetzt im Vergleich zu einem nicht familiengeführten Unternehmen. Man spürt ja die Unternehmerpersönlichkeit ganz anders in einem Unternehmen, das familiengeführt ist. Genau.
Beim Thema Innovation beziehungsweise auch mit den jüngeren Generationen, wie führt man denn heikle Gespräche jetzt aus der Sicht der jüngeren Generation? Weil vielleicht, wenn man den Datendrang besitzt und sagt, ich sehe da neue Möglichkeiten und dann aber hingehen zur derzeitigen Generation, die was das Unternehmen führt, wie führt man denn so heikle Gespräche?
Ja, ich glaube, das hängt da immer davon ab, was für eine Gesprächsbasis man generell hat. Kommunikation ist ein Riesenthema in einer Unternehmerfamilie, weil, du musst dir das so vorstellen, es hat ja jede Person mehrere Hüte. Man ist zum Beispiel Übergeber, ja? Dann ist man der Vater der Kinder, dann ist man Geschäftsführer. Dann ist man aber auch noch Ehemann und. Ja, also jeder hat immer unterschiedliche Identitäten. Und aus meiner Sicht ist es immer ganz wichtig, dass man sich klar ist, mit welcher Identität man zu seinem Gegenüber spricht. Spreche ich jetzt als Tochter mit meinem Vater oder spreche ich als zukünftige Nachfolgerin mit dem Geschäftsführer? Und ich glaube, wenn sich da mal alle ein bisschen dessen bewusst sind, in welchen Rollen sie gerade miteinander sprechen, dann hilft es ungemein in der Kommunikation. Weil dann kann ich auf einmal mit meinem Vater zum Beispiel auf eine sachliche Ebene kommen, wenn es ums Geschäft geht, und dann wieder auf eine sehr persönliche Ebene, wenn es um mich und ihn als Vater-Tochter-Beziehung geht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Also ich glaube, Kommunikation ist das Um und Auf in einer Unternehmerfamilie. Damit einhergehend dann auch das Vertrauen, das irgendwo drauf aufbaut, weil ohne Kommunikation kein Vertrauen. Aber ich denke, Das ist wirklich essentiell, dass man gute Kommunikation hat, dass man gut drauf schaut, wie spricht man mit dem Gegenüber, in welcher Rolle spreche ich mit dem Gegenüber, und dann kann das eigentlich sehr, sehr gut gelingen. Und wenn es nicht gelingt, dann muss man sich vielleicht auch, und das ist auch etwas, was durchaus des Öfteren vorkommt in einer Unternehmerfamilie, vielleicht einen Mediator oder eben einen Coach zur Seite stellen, der mich und das Gegenüber, je nachdem, was für Konstellation das dann ist, mit denen arbeitet und versucht, da wieder gute Gesprächsbasis auch zu erreichen.
Denkst du, dass nach wie vor Familienunternehmen entstehen können? Und unter welchen Voraussetzungen? Weil man hört ja immer Startup-Welt, oder man versucht einen Exit, oder man versucht, die Firma irgendwie zu verkaufen. Ist überhaupt noch der Drang da, dass man ein Familienunternehmen aufbaut? Mhm. Wollen das die Menschen überhaupt noch?
Ich glaube schon, dass Unternehmerfamilien Zukunft haben. Das glaube ich schon. Ich denke, dass sich einige Startups dahin entwickeln werden, weil von einem Familienbetrieb spricht man eigentlich erst dann, also nicht, wenn er gegründet ist in der quasi ersten Generation, sondern erst, wenn er in die zweite überführt worden ist, dann erst spricht man von einem Familienbetrieb. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass viele, die jetzt Startup gründen, dann vielleicht irgendwann Ehepartnerinnen mit in den Betrieb nehmen und dann irgendwann Familie gründen und es dann irgendwie so sukzessive in einen Familienbetrieb wächst, ja. Weil ein Familienunternehmen zu Beginn ja eigentlich auch immer ein Startup ist oder halt ein neu gegründetes Unternehmen ist, kann ich mir schon vorstellen. Mir kommt auch vor, dass die Denke im Sinne von Werte, Wertorientierung, sinngebende Arbeit, dass das immer wichtiger wird. Und deswegen, wenn ich ein eigenes Unternehmen gründe, wo ich meinen Sinn, meinen Purpose ja sehe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man den auch weiterführen kann, ja, und dann in einen Familienbetrieb hinentwickeln kann. Doch, das bin ich eigentlich schon davon überzeugt. Weil Familienunternehmen haben wirklich ganz, ganz tolle Besonderheiten, finde ich, oder? Weil eben diese langfristige Orientierung, man spricht davon, dem Faktor Familie, Family Nest heißt das im Englischen, oder sozioökonomischer Reichtum eines Unternehmens. Es geht eben nicht nur um die finanziellen Ziele, natürlich, die brauche ich auch, sondern es geht auch um diese nicht ökonomischen Ziele, eben Weitergabe an die nächste Generation, die Werte weiterzugeben, in der Region verankert zu sein, oder zum Beispiel. Also das sind schon so Stabilität zu bieten, eben ein guter Arbeitgeber zu sein, regionale Mitarbeiter zu haben im Betrieb. Und das passt eigentlich sehr gut in die heutige Zeit. Und ich glaube schon, dass sich das weiter so entwickeln wird.
Wie sind denn österreichische Familienunternehmen im Vergleich zu anderen Nationen? Kann man das eigentlich vergleichen?
Ja, ist ganz interessant. Wir haben aktuell eine Studie mit Japan. In Japan gibt es das älteste Familienunternehmen der Welt. Das ist in der 46. Generation. Also wirklich.
Wie viele Jahre sind das?
Ja, 1300 Jahre alt. das ist ein Hospitality-Betrieb, also ein Inn. Und das ist ganz interessant, da geht es um das Thema Nachhaltigkeit bei dem Projekt. Das heißt, wir haben in Tirol Interviews geführt und in Japan Interviews geführt und haben gefragt, was ist eigentlich für euch Nachhaltigkeit? Wie hat sich das entwickelt? Auch über die Generationen. Und was man da zum Beispiel sieht, was die beide wirklich gemeinsam haben, Österreich wie Japan, das war immer schon wichtig, Nachhaltigkeit. Man hat es früher nicht Nachhaltigkeit genannt, aber die Generationen, die früheren Generationen waren auch immer schon bedacht, eben fürs Unternehmen zu denken, eben nicht in Quartalen zu denken, regionale Produkte zu verwenden zum Beispiel, regionale Rohstoffe zu verwenden, eben Mitarbeiter zu beschäftigen, vielleicht ganze auch wieder Familien, die man beschäftigt, oder? Weil oft kommen dann die Kinder auch in den Betrieb und so. Also die haben ganz, ganz viele Werte gehabt, die die Generationen heute auch haben. Heute nennt man es halt Nachhaltigkeit in allen Bereichen, in denen es gibt. Aber ich glaube, so CSR, das zum Beispiel, wenn es jetzt auf die soziale, wenn es um die soziale Nachhaltigkeit geht, das hat es immer schon gegeben. Und das war für uns eigentlich sehr schön zu sehen, die sind da sehr, sehr ähnlich. Es sind natürlich ganz unterschiedliche Kulturen, kulturelle Hintergründe. Die japanische Kultur kann man nicht mit unserer vergleichen. Aber so vom Prinzip her haben wir gefunden, sind die nicht so unähnlich. Ja, also da ticken die Unternehmerfamilien relativ ähnlich. Ja, also es geht wirklich um diesen Erhalt des Familienerbes irgendwo. Und der ist wie heilig, ja, also der soll einfach ja in die nächste Generation weitergegeben werden. Und da sieht man, dass die ziemlich, ja, ähnlich ticken, ja.
Weil du Nachhaltigkeit angesprochen hast, brauchtest du vielleicht einen neuen Begriff, weil das ist so ein bisschen abgegriffen mittlerweile und jeder spricht von Nachhaltigkeit. Du hast vor allem im vorigen Gespräch einmal von Enkelfit gesprochen, dass man es versucht, in die nächste Generation zu übergeben.
Genau.
Hast du eine Rebranding eigentlich oder Renaming?
Ja, braucht es vielleicht, das stimmt. Der Nachhaltigkeitsbegriff ist ein bisschen in die Jahre gekommen, gell? Ist natürlich auch ein sehr breiter Begriff und sehr besetzter Begriff in den letzten Jahren gewesen. Wir machen eben eine Veranstaltung, die nennt sich Enkelfites Unternehmen. Also wie mache ich meinen Betrieb fit für die Enkel? Nicht einmal für die Kinder, sondern für die Enkel. Das zeigt eben auch wieder, dass man einfach über Generationen hinweg denken soll. Ja, vielleicht braucht es da in Zukunft mal einen anderen Begriff. Ist ein guter Punkt. Würde mir jetzt aber auf die Schnelle auch nichts einfallen, wie man das nennen könnte. Aber es geht einfach um die Langlebigkeit letztlich, denke ich. Gell? Dass man einfach den Betrieb weiterführt für die Gesellschaft, um Impact zu generieren. Das ist den Betrieben sehr, sehr wichtig, authentisch zu sein, eben auf den Kunden sich zu orientieren, die Mitarbeiter gut zu behandeln, langjährige Mitarbeiter zu haben. Ich glaube, das sind so die Eckpfeiler, die auch die Betriebe in Zukunft begleiten werden.
Was beschäftigt dich eigentlich abseits von Familienunternehmen?
Ja, mich beschäftigt vieles. Ich habe jetzt gerade einen Verein gegründet zum Thema Ladies in Science, also wo es auch um die Frau geht in der Forschung. Das beschäftigt mich. Mich beschäftigt natürlich als Professorin immer, die jungen Menschen zu begleiten und denen irgendwo ein bisschen eine Mentorin zu sein, sie zu unterstützen in der Zeit, in der sie hier bei uns sind, in der ich mit ihnen zusammenarbeite, aber auch darüber hinaus. Also ich bin mit sehr, sehr vielen Absolventinnen und das sind mittlerweile in den 20 Jahren recht viele in Kontakt immer noch und habe bei vielen begleitet oder ja irgendwo mitbekommen, wie sie sich entwickelt haben, wohin sie sich entwickelt haben. Es ist ja sehr schön für uns, dass man dann, wenn man Exkursionen macht, zum Beispiel auch wieder so Absolventen besuchen darf mit unseren aktuell Studierenden. Das begeistert mich. Genau.
Was sind so die nächsten Themen, die was du versuchst herauszufinden oder woran forschst du in den nächsten Etappen?
Ja, also wir haben am Zentrum sehr, sehr viele Themenbereiche, die wir bedienen. Eines ist sicher das Thema auch die Rolle der Frau in einem familiengeführten Unternehmen. Eines ist das Thema Digitalisierung und KI und wie beeinflusst es eigentlich Unternehmerfamilien? Da kommen auch wieder diese Themen Generationen, wie gehen die miteinander um? Die Unternehmerfamilie insgesamt ist extrem spannend, weil einfach jede Unternehmerfamilie anders ist und da gibt es einfach viele Theorien, die man sich anschauen kann und die man dann auch prüfen kann in der Praxis. Also sehr, sehr breit gefächert. Wir haben jetzt gerade auch wieder ein neues Projekt, wo es um Next Gen geht im Tourismus, also Tourismusbetriebe und wie die gut in die neue Generation überführt werden können. Genau, also sehr, sehr breit gefächert. Ich habe Gott sei Dank die Freiheit hier am MCI und die schätze ich sehr, dass wir nicht eingeschränkt sind, in welchem Bereich wir uns da bewegen von der Wissenschaft. Es ist immer sehr, sehr transdisziplinär, muss ich sagen. Also man kann das Thema volkswirtschaftlich sich anschauen, betriebswirtschaftlich, soziologisch, psychologisch und das ist eigentlich das Spannende auch, gell? Weil das ist sicher so ein ganzer, ja, einfach ein interessantes Forschungsgebiet. Die Familie, das Unternehmen an sich, aber vor allem auch die Unternehmerfamilie.
Einige Betriebe sagen ja, wir sind wie ein Familienunternehmen. Also die bezeichnen das Team, die Mannschaft, die Angestellten im Unternehmen so. Wie siehst du das? Also Familie ist ja dann doch nochmals was anderes.
Ich finde schon, dass es was anderes ist, aber wir sprechen bei uns im Haus einmal von der MCI-Familie. Es ist aber trotzdem nochmal was anderes, weil ich glaube, das hat schon mit den Werten zu tun, die Unternehmenskultur, die in einer Unternehmerfamilie oder in einem Familienbetrieb, der von einer Familie geführt ist, einfach ganz anders sich entwickelt hat, oder? Traditionen, die weitergegeben werden. Das gibt es vielleicht in einem Unternehmen, das nicht familiengeführt ist, auch in einer gewissen Art und Weise. Aber es ist doch nochmal ein Stück weit anders, weil in einem Betrieb, der nicht familiengeführt ist, bin ich trotzdem Arbeitskollege und Arbeitskollege. Und in einem Unternehmen, das von einer Familie geführt ist, ist es dann halt trotzdem ein verwandtschaftlicher Grad, der mich mit einer Person in Verbindung bringt oder mit der ich eine Beziehung habe. Also da würde ich schon sagen, dass das noch Unterschiede gibt. Aber natürlich kann man auch in einer nicht familiengeführten Unternehmung einen sehr partnerschaftlichen, freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen und eine gute Unternehmenskultur haben. Absolut. Aber ich glaube schon, dass das, dass diese Bande zwischen, sei es jetzt Vater, Mutter, Kind, beziehungsweise Onkel, Tanten, dass das trotzdem nochmal was anderes ist.
Drei Fragen habe ich noch, Anita.
Ja?
Was war so in den letzten 10 Jahren dein größter Aha-Moment?
Mein größter Aha-Moment war, was das Thema Familienbetrieb anlangt, sicher das Thema Nachfolge. Ich habe gedacht, als wir begonnen haben vor 10 Jahren, dass das Thema Nachfolge eigentlich beforscht ist, dass das geklärt ist und dass es da nicht mehr so viel zu forschen gibt. Bin dann eines Besseren belehrt worden, weil das tatsächlich die Fragestellung ist, die uns am meisten beschäftigt. Über dieses Thema werden wir am meisten kontaktiert. Und es gibt eben kein Patentrezept, vielleicht genau deshalb. Ich habe deswegen auch mit Beraterkolleginnen ein Modell entwickelt, das Drei-Gipfel-Modell der Nachfolge, ein bisschen den Tiroler Bergen nachempfunden, wo man sieht, es gibt einen Gipfel des Übergebers, es gibt einen Gipfel der Übernahme und es gibt einen Gipfel des Übernehmers, der Übernehmerin. Und also jeder muss irgendwann mal auf den Berg zu diesem Gipfelkreuz rauf und der Übergeber, die Übergeberin hat es irgendwann einmal gemacht, irgendwann steigt die aber von ihrem Berg herunter, dann gibt es einen gemeinsamen Berg, wo beide gemeinsam raufgehen, die müssen aber nicht im selben Tempo gehen, die können unterschiedliche Wege nehmen. Wichtig ist, dass sie es eben gemeinsam tun, weil wir haben in diesem Modell auch eine Seilbahn eingezeichnet, da geht es immer schneller nach oben.
Was muss man tun, um in die Seilbahn zu kommen?
Ja, in die Seilbahn sollte man eigentlich gar nicht steigen, weil das ist so aufgebaut. Unten, also die erste Etappe, wenn man so will, sind Familienthemen, die man einfach mal klären muss, wo es eben um Werte geht, wo es um eine gemeinsame Vision geht, wo es um, was will ich überhaupt in meinem Leben, je nachdem, wer involviert ist, geht und dergleichen. Erst die zweite Ebene oder die zweite Etappe ist dann die unternehmerische. Also wie positionieren wir unser Unternehmen, wo sehen wir das Unternehmen in Zukunft, was müssen wir von der Ablaufaufbauorganisation anders machen, dass man diese Dinge sich anschaut, also betriebswirtschaftlich. Und dann erst die letzte Ebene oder die letzte Etappe, wo man dann zum Gipfelkreuz kommt, um den Vertrag dann zu unterzeichnen, das ist dann die Eigentumsebene, wo man den Steuerberater und den Notar bemüht und den Rechtsanwalt und dergleichen, den Firmenwert bestimmt und so weiter. Aber die Abkürzung nach oben ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern viele Betriebe, die das so machen, die müssen irgendwann trotzdem wieder den Berg nach unten steigen, um eben Themen aufzubereiten und aufzuarbeiten, die liegen geblieben sind. Eben und dann nach diesem Handshake quasi oben am Berg geht man dann gemeinsam wieder den Weg herunter, Übergeberin, Übernehmerin. Und der, die Übergeberin, geht dann weiter ins Tal und der, die Übernehmerin, erklimmt dann ihren oder seinen eigenen Berg und seinen eigenen Gipfel. Es ist ein bisschen eine bildliche Sprache, die wir verwendet haben, einfach um zu zeigen, es ist ein Prozess, wie ich schon gesagt habe, 5 bis 8 Jahre. Das dauert eine Zeit lang. Wichtig ist, dass man eben miteinander spricht. Deswegen gehen die beiden ja gemeinsam auf diesen Berg, auf diesen mittleren. Genau. Also das ist sicher ein Aha-Effekt gewesen für mich, dass das Thema Nachfolge noch nicht so, oder dass das einfach ein ganz schwieriges Thema ist, weil es eine zentrale Herausforderung ist, weil es keine, wie ich schon gesagt habe, es gibt nur einmal den Versuch, den man unternimmt und hoffentlich bereitet man den gut vor, dass man ihn auch gut bewerkstelligen kann, aber es gibt in dem Sinn keine Wiederholung, oder? Das ist die Generalprobe und die Generalprobe sollte funktionieren. Und wenn sie nicht funktioniert, dann, ja, dann sind wir wieder beim Thema Scheitern angekommen. Genau.
Da würden mich jetzt 2 Fragen interessieren diesbezüglich. Mhm. Zuallererst, das ist eine relativ kurze Frage, wie viel Forschungsarbeit hat da dahinter gesteckt, hinter dem Drei-Gipfel-Modell?
Ja, da haben wir jetzt einige Jahre dahinter gesteckt, also sowohl Studien, die wir gemacht haben, also Forschungsprojekte am MCI, aber eben auch Austausch mit Beratungskollegen, wie noch kooptiertes Mitglied der Experts Group für Nachfolge in der Wirtschaftskammer Und da sind sehr, sehr viele Berater, die sich diesem Thema anschließen und die sich diesem Thema widmen. Also viele Gespräche, viele Coachings in Unternehmerfamilien, die eben gezeigt haben, was so die Hürden sind, die zu nehmen sind. Und auf Basis von dem haben wir das dann aufgebaut.
Genau. Okay. Und es ist ja nicht immer so, dass man eine Übergabe machen kann, weil es kann ja jemand versterben. Ich denke jetzt so zum Beispiel an Howard Hughes, bekannter Fall, der was dann aufgrund Herzversagens seines Vaters ein Ölimperium bekommen hat und eigentlich das ganze Geld verbraten hat in vielen Richtungen. Wie bereitet man sich eigentlich auf sowas vor? Also was müsste da im Testament stehen, damit da eigentlich eine gute Übergabe stattfindet? Weil das ist, man wünscht es niemandem, aber es kann natürlich kommen.
Natürlich kann es kommen. Ich glaube, man muss sich einfach darauf vorbereiten. Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht so essentiell, was im Testament steht. Dann letztlich muss sowieso dann jeder selber für sich entscheiden. Aber es ist essentiell, dass es ein Testament gibt. Und viele machen das eben nicht. Also wir haben mit der Notariatskammer auch am Beginn des Zentrums Familienunternehmen viel zu tun gehabt. Und da haben wir immer wieder festgestellt, die meisten haben eben kein Testament. Und das ist gleichermaßen schlecht für die Hinterbliebenen schlecht, weil sie einfach dann auch nicht wissen, wie regeln wir es, ja, wie sollen wir es regeln, wie wäre es denn im Sinne desjenigen, der vielleicht dann eben verstorben ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, weil man einfach eine Verantwortung hat als Unternehmerin, dass man sich Gedanken macht und dass man eine Notaraufsicht sucht und ein Testament macht, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass es halt dann einfach die gesetzliche Erbfolge gibt, um nicht Gefahr zu laufen, dass man vielleicht ja dann viele Dinge ungeklärt lässt, oder? Und die Unternehmerfamilie vielleicht auch, wenn man jetzt keine Vollmachten ausgestellt hat, dann sind die oft ja nicht handlungsfähig. Und ich glaube, das ist richtig eine schwierige Situation für viele Unternehmerfamilien, wenn das passiert. Deswegen, das kann ich nur jedem raten, dass man diese Verantwortung auch entsprechend absichert und auf jeden Fall ein Testament macht, um zu klären, wie man sich das selber vorstellt, oder? Man weiß ja nicht, wie alt die Kinder sind und braucht dann wieder Vertretungsberechtigte und dergleichen. Das finde ich schon sehr wichtig, ja.
Eine Frage habe ich noch, Anita. Mhm. Was möchtest du noch sagen zum Abschluss?
Ich möchte sagen, ich finde Unternehmerfamilien, Familienbetriebe ein ganz spannendes Thema. Das beschäftigt mich jetzt schon 10 Jahre. Ich hoffe, dass die Familienbetriebe auch in Zukunft Bestand haben in Österreich, eigentlich auf der ganzen Welt. Ich finde, die sind eine ganz spezielle Organisationsform, die es wirklich wert ist, zu untersuchen. Und mir macht es irrsinnig viel Freude und ich hoffe, dass da noch sehr, sehr vieles kommt. Spannende Projekte, interessierte Studierende, tolle Unternehmerfamilien, die ich kennenlernen darf. Und genau, ich hoffe, dass das auch weiterhin so ist und dass wir weiterhin also Brückenbauer sind zwischen Hochschule auf der einen Seite und sehr praxisnah auf der anderen Seite und eben Hilfestellungen bieten können, um dieses Bewusstsein weiterhin zu stärken.
Schön, sehr schön. Ich wünsche dir und euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Wenn es in 10 Jahren den Podcast noch gibt und du noch die Position hast, würde ich nochmals auf dich zukommen. Dann bin ich gespannt, was wir dann alles zu bereden haben. Dir weiterhin alles Gute und vielen Dank für deine Zeit, Anita.
Ich danke dir ganz herzlich. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr angenehmes Gespräch. Und wenn ich in 10 Jahren noch in der Position bin, dann sehr gerne.
Schön, das freut mich. Danke.
Danke dir.